ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast besprechen wir vornehmlich militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, aber auch angrenzende Themen. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist wieder zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Und in dieser Folge haben wir so ein angrenzendes Thema. Jetzt nicht zuletzt ist der Ukraine-Krieg ja die Ursache dafür, dass sich auch die Bundesrepublik neu aufstellen muss, wenn sie sich effektiv und angemessen verteidigen können will. Und natürlich kommt der Bundeswehr dabei eine zentrale Rolle zu. Ich glaube, November hatte der Bundesverteidigungsminister in Auftrag gegeben, dass man für die Bundeswehr entsprechend neue strategische Überlegungen anstellt und die dann in verschiedenen Dokumenten niederlegt. Ostern war der avisierte Termin, da sollte alles fertig sein, hat man nicht ganz gehalten, aber immerhin am 22. April, das war heute vor einer Woche, hat man die Dokumente dann der Öffentlichkeit vorgestellt und darüber wollen wir heute sprechen. Aufzeichnungszeit für diese Folge Mittwoch, 29. April 2026, es ist jetzt gegen 12 Uhr zu hören, das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Herr Bühler, wenn ich sage, dass man diese Dokumente der Öffentlichkeit vorgestellt hat, dann stimmt das natürlich nicht ganz. Also man hat das vorgestellt, was die Öffentlichkeit erfahren darf und soll. Ein wesentlicher Teil ist natürlich geheim, wird da nicht ausgebreitet. Hat das so Eisbergdimensionen, also 90% unter der Wasseroberfläche nicht sichtbar, nur 10% sind für die Öffentlichkeit wirklich zu sehen?
Also ein wesentlicher Teil ist, wie Sie schon sagen, der muss natürlich geheim bleiben. Wie die prozentuale Aufteilung ist, das kann ich so jetzt nicht sagen. Dass aber nicht alle Papiere öffentlich sind, das ist jetzt nur nichts Neues. Das war beim Fähigkeitsprofil der Bundeswehr aus dem Jahr 2018 auch nicht anders. Das Verteidigungsministerium hat vergangene Woche ein öffentliches Papier herausgegeben. Es heißt Gesamtkonzeption der Verteidigung und enthält eine Beschreibung der Inhalte der neuen Militärstrategie und des neuen Fähigkeitsprofils. Es ist auch abrufbar auf der Seite des Verteidigungsministeriums und man kann das auch lesen, was wir jetzt gerade gleich besprechen. Darüber hinaus, und das sage ich ergänzend noch dazu, wurde auch eine Strategie für die Reserve, eine umfangreiche Agenda für Entbürokratisierung und Modernisierung der Bundeswehr und ein im Soldatengesetz bereits gesetzlich festgelegter Aufwuchsplan vorgelegt. Das ist der Paragraph 91 des Soldatengesetzes. Auch das kann man im Internet nachrecherchieren.
Und damit uns die Begrifflichkeiten vielleicht auch nicht durcheinander gehen, lassen Sie uns vielleicht mal festhalten, was da genau erarbeitet worden ist. Da ist ja hier und da von Militärstrategie die Rede. Manche wird sich erinnern, dass es ja vor geraumer Zeit schon mal eine nationale Sicherheitsstrategie gab, eine neue, über die haben wir auch im Podcast gesprochen. Das ist auf jeden Fall nicht dasselbe, das sollten wir auf jeden Fall festhalten, ne?
Das ist nicht dasselbe. Die nationale Sicherheitsstrategie wurde von der Bundesregierung 2023 bereits herausgegeben. Ihr folgten noch im gleichen Jahr die verteidigungspolitischen Richtlinien des Verteidigungsministers oder des Verteidigungsministeriums und jetzt als nachgeordnetes Papier die Militärstrategie, die zusammen mit dem Fähigkeitsprofil 2026 den Plan für die Streitkräfte ergeben. Das Ganze ist als Dokumentenhierarchie zu verstehen. Das eine baut auf dem anderen auf. Zweitens, und auch das ist, denke ich, richtig, sie sind als lebende Papiere zu verstehen, die bei Änderung von Fakten oder auch Annahmen oder auch Einschätzungen jederzeit geändert werden können. Und drittens unterliegen sie natürlich auch einer gesamtpolitischen Bewertung im Einzelfall, unter anderem der Zustimmung des Deutschen Bundestages, insbesondere im Rahmen seiner Kompetenzen in der Haushaltsgesetzgebung, also Finanzen, aber auch dem Parlamentsvorbehalt bei Einsätzen der Bundeswehr, auch bei der Feststellung eines möglichen Spannungs- und Verteidigungsfalls.
Was mich aber trotzdem auf jeden Fall interessiert noch, Herr Bühler, ist, vielleicht können Sie das erklären, wieso der Bundesverteidigungsminister diese Militärstrategie erst 2 Jahre nach der nationalen Sicherheitsstrategie in Auftrag gegeben hat und wieso es diese neue Strategie eigentlich erst 4 Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs gibt. Gibt es da Gründe für?
Also, alles hat seine Zeit, wie wir wissen. Es braucht eben auch zupackende Menschen, um Strategien und Konzepte zum Leben zu erwecken. Das würde ich übrigens als vierten Punkt dazufügen, was ich gerade gesagt habe. Was die Militärstrategie angeht, ist es so, dass die Arbeit an ihr unmittelbar nach Herausgabe der verteidigungspolitischen Richtlinien Ende 2023 begonnen wurde. Über einen ersten Entwurf wurde bereits 2024 gesprochen. Jetzt kann man natürlich hinterfragen, wie sie es gerade tun, warum es dann bis zum April 2026 dauerte, bis die Arbeiten daran tatsächlich abgeschlossen waren. Aber da gibt es tatsächlich einige Gründe. Das sind die Bundestagswahlen natürlich im Februar 2025, eine neue Regierung. Dann die haushaltspolitischen Freiräume zur Umsetzung eines notwendigen Fähigkeitsprofils. Die gab es ja erst durch die Bereichsausnahme von der Schuldenbremse für die Verteidigungskosten im März 2025. Dann war der Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten Anfang 2025, am 20. Januar. Dann kamen die Unberechenbarkeiten seiner Sicherheitspolitik. Dann kam die Weiterentwicklung des Kriegsbildes in der Ukraine, das heute ganz anders aussieht wie im Jahr 2023. Ja, und dann, auch das muss man natürlich sagen, mehr oder weniger notwendige Umgliederungen im BMVG. Das will ich gar nicht kritisieren, aber das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das natürlich nicht die Arbeit fördert, wenn Umgliederungen vorgenommen werden, ganze Aufgabenpakete in andere Abteilungen verlagert werden und so weiter. Es gibt also nie einen idealen Zeitpunkt. Wir leben eben in einer Umbruchszeit, in der tagtäglich Änderungen auftreten. Und sicher wird es weitere Herausforderungen geben, die die Umsetzbarkeit dieser Strategien beeinflussen und möglicherweise auch ihre Änderungen verlangen.
Einen Begriff will ich ganz kurz noch mit nachfragen, den haben Sie auch schon verwendet und möglicherweise taucht er ja im Verlauf Ihrer Ausführungen heute noch öfter auf. Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, vielleicht sagen Sie kurz einen Satz dazu.
Also das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr wird mit den militärstrategischen Vorgaben erstmals zum Plan für die Streitkräfte. Und damit ermöglicht diese Gesamtkonzeption eine Steuerung des langfristigen Aufbaus der Streitkräfte, angepasst an die gegenwärtige Bedrohung und gleichzeitig zukunftsoffen für Innovationen und moderne Technologien. Das ist auch jetzt der Gesamtkonzeption entnommen. Das war ein Zitat, um den Begriff Fähigkeitsprofil etwas deutlicher zu machen.
Grundsätzliche Frage, die Frage, worüber wir eigentlich überhaupt reden können, Herr Bühler. Also wenn so viel davon geheim ist, lohnt sich das dann überhaupt, über die Dinge zu sprechen, die man für die Öffentlichkeit zusammengeschrieben hat? Ich meine, das muss ja dann naturgemäß eigentlich immer so ein bisschen im Wolkigen bleiben.
Also niemand außer den jetzt in Verantwortung stehenden Geheimnisträgern in verschiedenen Ministerien, aber auch in der Politik, kennt den geheimen Teil. Dennoch habe ich ja in einigen Äußerungen in Medien Stimmen und Kritik geäußert, die sich genau auf diesen geheimen Anteil beziehen, ohne dass man den Inhalt wirklich kennen kann. Manchmal wurde auch nach harscher Kritik, meist nach dem Motto zu langsam, zu wenig etc. gesagt, ja, wenn ich den geheimen Teil mal kenne, dann werde ich gegebenenfalls meine Meinung ändern. Das ist eine ungewöhnliche Herangehensweise, der ich mich nicht anschließen will. Es kommt ein zweites hinzu. Im öffentlichen Papier in dieser Gesamtkonzeption wurde zum Fähigkeitsprofil gesagt, dass es ein primär für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung gedachtes Dokument ist und dass es die dafür nötige Fachsprache benötigt. Also Das steht dort noch vor dem Vorwort des Bundesministers. Ein Disclaimer nennt man das wohl in der Fachsprache. Also das ist auch in diesem öffentlichen Teil der Fall, dass man dort Fachsprache verwendet hat, die nicht jedem zugänglich ist. Wenn ich mir mal die öffentlich zugänglichen Vorgaben für die Streitkräfte anschaue, dann möchte ich jeden bitten, seine Auffassung, das Fähigkeitsprofil sei zu ambitionslos, zu überprüfen. Also Teile der Vorgaben für die Streitkräfte lauten wie folgt. Erstens, Zitat, die Bundeswehr muss aus sich heraus einsatzbereit und mit Verbündeten projektionsfähig werden. Zitat Ende. Zweites Zitat, Vollausstattung plus Umlaufreserve als logistischer Puffer plus eine Großgerätereserve zur Erhöhung der Durchhaltefähigkeit ist das Ziel. Das bedeutet tatsächlich, dass ein Panzerbataillon nicht nur 24 Kampfpanzer hat, wie es normalerweise der Fall ist, sondern, ich nehme das nur als Beispiel, sondern eben auch mehrere Kampfpanzer, die als logistischer Puffer noch da sind, wenn andere in der Instandsetzung sind. Plus eine Großgerätereserve X, die zur Erhöhung der Durchhaltefähigkeit beschafft wird. Also sollte ein Kampfpanzer ausfallen, zerstört werden, kann man einen nächsten nachschieben. Also das ist durchaus eine Neuerung, das hat es in der Bundeswehr noch nie gegeben. Der dritte Punkt, auch ein Zitat jetzt wieder, die Bundeswehr muss befähigt werden zu Multi-Domain-Operations und zu dimensionsübergreifenden Führung von Deep-Precision-Strikes, Zitat Ende, also Fachsprache. Deep-Precision-Strikes sind also Angriffe in die Tiefe des Raumes, Voraussetzung natürlich, dass man vorher angegriffen worden ist und dass es ein Teil der Verteidigung ist. Und das Ganze soll dimensionsübergreifend passieren. Also die Luftwaffe ist beteiligt, das Heer ist beteiligt, die Marine ist beteiligt, Weltraum ist beteiligt und so weiter. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich halte es, das, was ich jetzt gerade zitiert habe, für dringend notwendig für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Und ich habe das im Rahmen der Eisinger unseres Podcasts mehrfach hier gesagt. Aber wenn man sowas veröffentlicht, dann besteht die Gefahr, dass einige das gar nicht verstehen und andere auch aus Medien, aus Wissenschaft, das Gesamte als zu wenig und zu langsam bewerten. Ich denke, dass die gesamte Dimension des Wandels in der öffentlichen Kommunikation nicht rübergebracht wurde und bei anderen wiederum ein gewisser Abschreckungseffekt entsteht, weil die Aussagen nicht verstanden und auf möglicherweise falsch interpretiert werden. Ich nehme eine andere Aussage aus den öffentlichen Aussagen zum Fähigkeitsprofil. Da heißt es, zur unverzüglichen Maximierung der Verteidigungsfähigkeit werden Strukturen einer Friedensarmee aufgegeben. Bereits bestehende Ressourcen werden umgesteuert, existente Strukturen angepasst. Zitat Ende. Also auch hier Fachsprache. Das ist gut so, auch hier, aber solche Aussagen ohne Zusammenhang verunsichern einfach die Truppe und ich denke auch den Leser, der nicht unbedingt so in der Materie drin steckt. Klar ist für manche auch außerhalb der Bundeswehr, ja, weniger Häuptlinge, mehr Indianer, das ist damit gemeint. Richtig ist, dass manche Führungsstäbe kleiner werden können und kleiner werden müssen. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch im Verteidigungsfall genügend Personal haben, um einen Schichtbetrieb aufrechterhalten zu können. Richtig ist, dass wir in einer Verteidigungsarmee umsteuern müssen. Das heißt, jeder, der eine reine Friedensposition hat, muss eine Zweitverwendung, eine Zweitfunktion im Verteidigungsumfang haben, wie zum Beispiel traditionell die Soldaten der Musikkorps, die seit Jahrzehnten eine Zweitfunktion als Sanitäter haben. Mir ein Beispiel will ich gar nicht nennen, das muss man jetzt sicher genau und sorgfältig untersuchen. Das ist übrigens nichts Neues. Schon 2017, 2018 hat der damalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker, alle Generale und Admirale ab dem Dienstgrad, Generalmajor oder Konteradmiral und entsprechende zivile Führungspersonen in Berlin zusammengerufen, um genau diesen Wandel anzustoßen. Die Zeitenwende hat also nicht erst seit 2022 begonnen. Geschehen ist in den Jahren allerdings danach und bis heute recht wenig in der Beziehung. Und deshalb ist es gut, dass das jetzt angestoßen wird.
Okay, ich will mal eine Frage, Herr Bühler, von Joachim Hasse aus Stolberg im Rheinland einfügen. Kurzes Zitat. Herr Pistorius hat die Bundeswehrstrategie vorgestellt, darauf hingewiesen, dass dieses für die Bundeswehr etwas völlig Neues sei. Wir kennen bei der Bundeswehr ja diverse Formen von längerfristigen Planungen oder Weißbüchern, die doch eigentlich auch einer Strategie nahe kommen. Was ist also nun das wirklich Neue? Vielleicht kann Herr Bühler da weiterhelfen. Zitat Ende. Können Sie?
Also Herr Hasse, formal ist das natürlich richtig. So eine Dokumentenhierarchie gab es noch nicht. Also, so wie ich gerade dargestellt habe, nationale Sicherheitsstrategie, verteidigungspolitische Richtlinien, Militärstrategie und dann das Fähigkeitsprofil. Inhaltlich ist es auch richtig, wenn man die heutige Bedrohungslage nimmt. Noch nie seit Aufstellung der Bundeswehr haben wir in einer so gefährlichen Zeit gelebt wie heute. Aber natürlich hatte die Bundeswehr eine Militärstrategie im Kalten Krieg und danach. Nicht umsonst hatte das BMVG und hat bis heute ein Referat mit tüchtigen Generalstabsoffizieren, die sich schon immer mit militärstrategischen Grundlagen befasst haben. Und natürlich hat das BMVG seit Jahrzehnten eine Streitkräfteplanung. Beides konnte insbesondere seit Ende des Kalten Krieges nicht so richtig umgesetzt werden, weil das politische Interesse nur bei wenigen vorhanden war und vor allem, weil letztlich nicht die notwendigen Finanzmittel vorhanden waren. Die Dokumente, die früher Weißbuch, Konzeption der Bundeswehr und mehr noch, die heißen eben heute anders. Aber ich denke, wir müssen nicht immer zurückblicken. Jetzt haben wir aus meiner Sicht eine tragfähige strategische Grundlage, auch wenn ich den geheimen Teil nicht kenne oder noch nicht kenne. Aber ich erwarte, dass dort ganz konkrete Planungs- und Umsetzungsvorgaben gemacht werden und dass man sich nicht in Allgemeinplätzen erschöpft, wie zum Beispiel hier aus dem öffentlichen Teil. Und zitiere ich mal, die Bundeswehr wird wachsen und gleichzeitig moderner. Sie vermeidet den Aufbau der Armee von gestern für den Krieg von morgen. Also, Zitat Ende. Also, ich verstehe, dass durch solche Zitate der Kritik vorgebeugt werden soll, dass Generale und Generalstabsoffiziere immer nur den Krieg von gestern im Sinn haben, wenn sie sich auf mögliche neue Kriegsbilder eigentlich einstellen sollten. Diese Kritik ist aber unbegründet. Vor allen Dingen, wenn ich mir die Aussagen zur Bedeutung von Innovation in den öffentlichen Teilen der Gesamtkonzeption anschaue, und die ist schon sehr deutlich und auch richtig.
Okay, wenn wir jetzt auf diese neue Strategie schauen, also nach vorne schauen, was sind denn die Kernpunkte? Vielleicht können wir mal bei den militärstrategischen Prioritäten beginnen, die man setzt. So hat man es ja, glaube ich, auch formuliert. Und das sind, glaube ich, 4 Punkte, die man da schwerpunktmäßig aufgelistet hat.
Das ist der erste Punkt, die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung, also erste Priorität. Das ist wenig überraschend, aber das war nicht immer so. Noch im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr, etwa 2011, galt die Prämisse, Auslandseinsätze haben Priorität. Auslandseinsätze galten sogar als strukturbestimmend, obwohl schon damals eine Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung mindestens zum Fähigkeitserhalt angezeigt gewesen wäre. Der Durchbruch gelang erst mit dem Weißbuch von 2016, in dem die Landes- und Bündnisverteidigung immerhin als gleichwertig in der Priorisierung gesehen wurde zu den Auslandseinsätzen. Nun ist es so, dass sie Priorität 1 ist und das ist richtig so. Die zweite Priorität ist die Abwehr und die Mitigierung von Sabotage und anderen hybriden Aktivitäten in der Bundesrepublik Deutschland. Die dritte Priorität ist die Stärkung der Stabilität Europas und seiner südlichen Nachbarschaft. Das heißt, militärstrategisches Handeln in der europäischen Nachbarschaft zwischen Nord- und Westafrika, wie es die Gesamtkonzeption, die öffentlich zugänglich ist, beschreibt, der Sahelregion sowie im Nahen und Mittleren Osten. Das zielt aber darauf ab, hinreichende Stabilität zu schaffen. Und schließlich viertens, der Schutz der internationalen Seeverbindungswege und Kommunikationslinien, also Stichwort Unterseekabel. Das ist die vierte Priorität für die Bundeswehr.
Und ist denn aus diesen öffentlichen Dokumenten irgendwie ersichtlich, also was konkret bis 2029 getan werden muss? Das ist eine Jahreszahl, die auch der Generalinspekteur der Bundeswehr immer wieder nennt. Und wenn ich das recht sehe, ist das ja einer der Hauptkritikpunkte der Öffentlichkeit. Also dass genau eben dieses Konkrete da nicht drinsteht. Kann ich darauf vertrauen, nach dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass es dann im Geheimen wenigstens drinsteht?
Ja, das wird da drin stehen, denke ich. Im öffentlichen Teil heißt es Maximierung der Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit. Das ist das Ziel bis 2029. Das beginnt aber nicht jetzt, beziehungsweise es hat nicht begonnen in der letzten Woche, sondern es ist ja ein Prozess, der schon einige Zeit im Gange ist. Die Realisierung hat bereits begonnen. Also wenn ich mir zum Beispiel die 10. Panzerdivision, Sie wissen, da war ich ja die letzten anderthalb, zwei Jahre häufiger mal, da hat sich einiges verändert. Und ich habe neidlos gesagt, das ist die beste 10. Panzerdivision, die wir je hatten. Ich war selbst mal Kommandeur dieser Division vor etwa 13 Jahren. Es schließt nicht aus, und das ist leider so, dass noch Material, dass auch hier und da Personal fehlt, dass in manchen Bereichen erhebliches Personal fehlt, habe ich gerade eben auch mitbekommen auf dem Übungsplatz Grafenwöhr, dass nicht genügend Kraftfahrer da sind, um alle Fahrzeuge zu bewegen und so weiter. Also da klemmt es noch, da hapert es noch, aber die Führungsfähigkeit der Division, die Ausbildung der entscheidenden Leute, die man in einer Division hat, die Übungstätigkeiten der Bataillone und Brigaden der Division, sie sind auf einem ganz hohen Niveau, das einen wirklich positiv beeindrucken muss, wenn man eine Division so im Einzelnen sehen kann.
Nun ist es ja auch so, dass auch solche Überlegungen, solche Strategien irgendwie vernetzt sein müssen. Also für die Bundesrepublik hieße das für meine Begriffe unter dem Dach der nationalen Sicherheitsstrategie von 2023 machen sich alle relevanten Bereiche Gedanken, was das für ihren Bereich bedeutet, und erarbeiten eigene Strategien. Und das heißt, dass es eben nicht nur die Bundeswehr machen muss, sondern auch Innenministerium, Wirtschaftsministerium und so weiter. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, derlei aus diesen Bereichen schon gehört zu haben, obgleich in den neuen Papieren ja von gesamtgesellschaftlicher Resilienz die Rede ist. Wenn da an anderen Orten was fehlt, macht es dann möglicherweise diese Militärstrategie der Bundeswehr nicht gleich ein bisschen weniger wert?
Naja, wenn anders an anderer Stelle etwas fehlt, das heißt ja nicht, dass man das auch verzögern sollte, was man in eigener Zuständigkeit machen soll. Es gibt das eine oder andere Papier, es gibt den Operationsplan Deutschland, an dem viele mitarbeiten. Das sind aber nur die Aufgaben des militärischen Bereichs, die dort zivil unterstützt werden. Es gibt ja viele Bereiche, in denen die zivile Seite allein zuständig ist, die Länder, die Landkreise, die Gemeinden. Da wird einiges getan. Ich habe mich gerade wieder überzeugen können, als ich in Aalen war und in Heidenheim, dass dort auch auf der Ebene der Industrie- und Handelskammern intensive Vorbereitungen da sind, um resilienter zu werden, um auch das Seine zu tun, auch außerhalb des militärischen Bereiches. Also das gibt es schon. Mhm. Aber es ist wahr, dass das eine oder andere noch aussteht und dass das ein Prozess ist, der beschleunigt werden muss, denke ich, aber auch beschleunigt wird.
Diese Vernetzung, von der ich gesprochen habe, die muss ja eigentlich doch auch über das Nationale hinausgehen. Also es muss beispielsweise in der NATO passieren. Mir ist nicht so sicher, also ich bin mir nicht so sicher, dass das schon in ausreichendem Maße passiert. Also ich will dafür mal nur ein kleines Indiz, also wirklich nur ein Indiz, kein Beweis, um Gottes Willen, ein Indiz anführen, von dem Sie jetzt sicher sagen können, naja, das sind ja letztlich erstmal auch politische Statements, die haben eine gewisse Eigendynamik. Nehmen wir mal nur das ausgegebene Ziel, das steht ja auch in diesen Dokumenten, dass die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee Europas werden soll. Das ist niedergeschrieben. So. Und ich glaube, die Polen wollen das aber auch. Das deutet jetzt für mich darauf hin, dass man sich da international nicht wirklich genügend abspricht. Also deutet darauf hin.
Ja, das ist aber nicht so. Das wird schon international auch abgestimmt. Die Polen wollen das nicht, die stärkste konventionelle Armee Europas zu sein. Sie haben erhebliche Bestellungen aufgegeben in Südkorea zum Beispiel für Kampfpanzer und für Artilleriegeschütze. Das ist alles aber Heer. Und zu einer Armee insgesamt gehört natürlich auch die Marine und die Luftwaffe. Bei der Marine sieht das alles nicht so gut aus und werden auch nicht die Anstrengungen gemacht, um dort richtig voranzukommen. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Der zweite Punkt ist diese Frage der Größe der Armee. Das ist ja keine einsame nationale Entscheidung, sondern das wird genau in der NATO auch abgestimmt über den NATO-Planungsprozess. Hm. Und da hat Polen wie alle anderen Nationen auch zugestimmt. Es ist allerdings wahr, dass genau das Gegenteil jetzt eintritt, dass manche nationalistischen Kreise, das ist in Frankreich so, das ist in Polen so, das jetzt ausnutzen, dass eine Stimmung verbreitet wird, Deutschland macht zu viel, Deutschland wird zu stark und so weiter. Nein, Deutschland nimmt seine Verantwortung dahingehend wahr, dass Deutschland nicht nur die stärkste wirtschaftliche Macht in Europa ist, sondern eben die drittgrößte Volkswirtschaft auch auf dieser Welt. Und von daher gibt es eine besondere Verpflichtung, eben mehr zu investieren als andere Staaten, die nicht in dieser privilegierten Lage sind.
Also das Ziel, Bundeswehr soll stärkste konventionelle Armee Europas werden. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Art Roadmap gefunden, also was das bedeuten soll und wie genau man dahin kommen will, obwohl man ja dafür in den veröffentlichten Papieren einen eigenen, also relativ langen Punkt auch aufgemacht hat. Als Laie verstehe ich die Navigation zur stärksten konventionellen Armee in Europa deswegen nur schwer. Wissen Sie, wie man hinkommen will? Gibt es da konkrete Schritte?
Also es gibt drei Zeitpunkte, die dort festgelegt sind. Das ist einmal der Zeitraum, den Sie schon angesprochen haben, bis 2029, der kurzfristige Zeitraum mit der Maximierung der Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit. Es gibt dann den Mittelfristzeitraum bis 2035, in dem ein deutlicher Fähigkeitszuwachs bei Heer, Luftwaffe, Marine und im Cyber- und Informationsraum zu erwarten ist. Teilweise sind die Bestellungen ja bereits aufgegeben. Und schließlich ein Langfristziel 2039 plus, heißt es dann. Das ist der Schritt, an dem man technologisch überlegene, innovative Streitkräfte dann tatsächlich erreichen will. Hier setzt die Kritik von einigen an, das geht alles viel zu langsam. Aber nochmal, das hat bereits begonnen und ist ein Prozess, der sich bis 2025, 2039 auch hinziehen wird, weil es wird bestimmte Innovationen geben, die sich jetzt erst entwickeln. Wenn ich die Quantencomputer anschaue, wenn ich die künstliche Intelligenz anschaue, die sicher notwendig sind, um ein Führungssystem in der Bundeswehr auch zu installieren, das unverzügliche Entscheidungen des Menschen, das ist ja immer noch unser Ziel, erst ermöglicht in einer bestimmten Gefechtssituation.
Darf ich mal noch einen Aspekt herausgreifen, der sowohl von Pistorius als auch vom, also vom Verteidigungsminister als auch vom Generalinspekteur von Carsten Breuer immer wieder betont wird. Also wir können ja auch den Generalinspekteur mal kurz im O-Ton hören. Das hat er gesagt im Umfeld der Bekanntgabe dieser neuen Militärstrategie.
Es ist entscheidend, dass wir uns in unserer Verteidigung so aufstellen, dass wir abschrecken. Und abschrecken heißt immer, dass wir einem Gegner aufzeigen, dass das, was er vorhat, sich für ihn nicht lohnt. Und deswegen müssen wir stark sein. Und aus der Rolle, aus dieser starken Rolle heraus, aus dieser militärisch starken Rolle heraus, in Richtung der Abschreckung zu wirken und eben einem Gegner zu zeigen, es lohnt sich nicht.
Sagte also der Generalinspekteur der Bundeswehr. Und meine Frage, Herr Bühler, ist folgende. Muss man dieses Prinzip der Abschreckung nicht auch irgendwie weiterentwickeln? Also Breuer sagt, es dürfe sich für den Angreifer nicht lohnen. Haben Sie denn den Eindruck, dass es sich im Ukraine-Krieg für Russland lohnt? Ich meine, die Russen, die haben weit über 1 Million personelle Verluste, also Tote und Verletzte. Die haben mittlerweile auch teils massive Schäden an ihrer Infrastruktur. Es interessiert sie nicht. Also zumindest die russische Führung interessiert es offenbar nicht. Und da darf man doch fragen, ob man jemals wird so weit aufrüsten können, dass beispielsweise die Russen sagen, na okay, wir lassen es sein. Also ist Abschreckung wirklich auch das Prinzip der Zukunft?
Also der Generalinspekteur spricht in dem Zitat über die Militärstrategie, die ja zunächst die Bedrohung zum Inhalt hat, dann die Entwicklung, wie sich ein Kriegsbild in Zukunft darstellen wird und dann vor allen Dingen, wie die Bundeswehr einen Verteidigungskrieg innerhalb der NATO führen soll. Hier geht es also um militärische Stärke. Keine Frage, dass zur militärischen Stärke auch Dialogbereitschaft gehört. Das würde, wenn Sie die Frage General Breuer stellen würden, dann würde das sicher auch so sagen. Der Generalsekretär Stoltenberg, damals in seiner aktiven Zeit, der hat immer von den 3Ds gesprochen. Deterrence, also Abschreckung, Defense, Verteidigung und Dialog, also Dialog. Und das steht mit anderen Worten in dem übergeordneten Dokument zur Militärstrategie, den verteidigungspolitischen Richtlinien. Selbstverständlich gehört Kooperation, Beitrag zur Rüstungskontrolle nach wie vor zum Aufgabenportfolio von Streitkräften. Hier arbeitet das Verteidigungsministerium in diesen Fragen dem Auswärtigen Amt zu, das für die Sicherheitspolitik zuständig ist. Militärische Stärke und Dialogbereitschaft gehören also immer zusammen.
Okay, Herr Bühler, dann belassen wir es mal dabei, was meine Fragen betrifft. Ich will mal noch eine Mail aus unserem Postfach holen, und zwar von Alexander Benthaus. Wenn ich das recht sehe, hat er ziemlich grundsätzliche Fragen und auch Kritik an dem, was das Ministerium veröffentlicht hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er tatsächlich dasselbe gelesen hat wie wir, weil die Schwerpunkte der Strategie, die er in seiner Mail aufführt, die sind nicht die, über die wir reden. Aber interessante Fragen hat er dennoch. Ich kann nicht alle stellen, will aber zumindest eine rausgreifen. Also Herr Benthaus schreibt unter anderem, Zitat, nach 4 Jahren Zeitenwende wirkt das vorgestellte Papier weniger wie ein großer Wurf, sondern eher wie ein Repetitorium in militärischen Grundrechenarten, dass man im Jahr 2026 festlegt, erst einmal den Bedarf zu ermitteln und die Reserve ernst zu nehmen, ist eine Erkenntnis, die man bereits 2022 hätte festhalten können. Zitat Ende. Dann formuliert er ein paar Fragen und unter anderem diese, jetzt nochmal Zitat, eine Strategie ist nur so gut wie ihre materielle Basis. Wie will das Ministerium denn sicherstellen, dass die Rüstungsindustrie Kapazitäten dauerhaft vorhält, statt wie bisher Verspätungen und Kleinstserien als Standard zu etablieren? Zitat Ende aus dieser Mail von Herrn Benthaus.
Ja, da sind wir teilweise natürlich wieder beim Rückblick, insbesondere bei der Eingangsbemerkung. Also nach dem Motto, hätte man alles schneller haben können. Ja, mag so sein. Aber wenn wir jetzt mal nach vorne blicken und die Frage beantworten, wie man in der Rüstungsindustrie Kapazitäten dauerhaft vorhalten kann, da muss man zunächst sagen, der Rüstungsmarkt ist ein stark regulierter Markt. Die Rüstungsindustrie gehört zweitens bei uns zum privaten Sektor. Also kaum einer wird ohne Auftrag, das sowieso nicht, seine Kapazitäten erhöhen können. Also man braucht Vorhalteverträge, man braucht Bereitstellungsverträge mit dem Ministerium, man braucht mehrjährige Rahmenverträge mit Abnahmegarantien. All das ist in der nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie Ende 2024 von Minister Pistorius und Minister Habeck, damals Wirtschaftsminister, vorgestellt worden. Also wir müssten uns mal gelegentlich ansehen, was aus dieser Strategie geworden ist und wie die Zielerreichung heute dasteht. Aber das, glaube ich, können wir heute nicht mehr machen, sondern das müssen wir auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, schlage ich vor.
Tun wir. Die Liste wird auch immer länger. Digitalfunk haben wir auch irgendwann noch, Herr Bühler. Aber damit sind wir erstmal durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, auch am Mittwoch. Das müsste der 6. Mai sein. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.